Ja, ich freue mich, heute hier euch ein bisschen meine Gedanken zu dem, was in der Jahreslosung drinsteht, mitzuteilen. Und ich hoffe und bete natürlich, dass es nicht meine Gedanken sind, sondern Gottes Gedanken. Bevor ich damit starte, wollte ich euch aber mal was anderes zeigen, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar, kennt ihr das vielleicht? Also es sind nicht ganz meine Vorsätze für dieses Jahr, aber meine sehen sehr ähnlich aus. Also ich habe mir auch schon mehrere Jahre vorgenommen, mehr Sport zu machen, 2x pro Monat. Ich hoffe, ich schaffe es dieses Jahr. Genau, Abnehmziele, nicht rauchen, das muss ich zum Glück nicht aufgeben, weil ich es gar nicht tue, mit mehr Zeit mit Freunden verbringen, Ernährung anpassen, soziale Medien, ich weiß nicht, was ihr euch vorgenommen habt oder ob das überhaupt euer Ding ist, sich was vorzunehmen. Ich mag das tatsächlich sehr gerne, mir etwas Neues fürs neue Jahr vorzunehmen, das dafür zu nutzen. Und falls du auch so jemand bist oder dir dieses Jahr mal gedacht hast, ach Mensch, vielleicht mache ich das mal wieder, möchte ich dich herausfordern, vielleicht nicht solche Ziele, wie sie hier stehen, dir vorzunehmen, sondern vielleicht eher ein Jahresmotto dir zu nehmen. Also ein Spruch oder ein Satz, der dich wirklich so das ganze Jahr über begleitet. Und das könnte eben auch die Jahreslosung für dieses Jahr sein. Und dazu möchte ich dich heute vielleicht nochmal neu einladen und neu herausfordern. Die Jahreslosung für dieses Jahr steht im 1. Mose Kapitel 16, der Vers 13. Du bist ein Gott oder du bist der Gott, der mich sieht. Ich möchte euch erstmal was zu dem Kontext erzählen, in dem dieser Satz eigentlich gesagt wird, bevor wir das ganze Kapitel einmal lesen wollen. Das ist gar kein so langes Kapitel, aber das ist im Zusammenhang mit Abraham und Sarah geschrieben, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt heißen sie noch Abraham und Sarai. Und ein paar Kapitel vorher, also in Kapitel 13 und auch 15, bekommt Abraham die Verheißung von Gott, dass er im Land Kanaan leben wird, dass er ein großes Volk sein wird, dass er ein Kind bekommen wird und dass davon Segen ausgehen wird. Das lesen wir Kapitel 13, Kapitel 15 wird das nochmal bestätigt. Aber zwischen diesen Kapiteln, was so ganz kurz aufeinander kommt, vergehen doch über 10 Jahre im Endeffekt, bevor wir uns in Kapitel 16 dann wiederfinden, wo nachher dieser Vers steht. Und ich möchte jetzt einmal Lennart bitten, das Kapitel mit uns zu lesen.
Und Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abram 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist in deiner Hand. Tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Und er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Und sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Und weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein. Seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. indem sie sprach, habe ich nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Und darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Bared. Und Hagar gebar Abram einen Sohn. Und Abram gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abram war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar.
Vielen Dank. Was für eine dramatische Geschichte. Also da ist ja unglaublich viel drin. Einerseits Verheißung Gottes und irgendwie kein Vertrauen darauf, dass es irgendwie ja doch noch Wirklichkeit wird, weil man schon so lange wartet. Dann eben so eine Notlösung irgendwie und ja, dass man sich auf die Notlösung einlässt. Dann jemand, der total verächtlich auf jemand anders schaut, dann wie man mit der Person umgeht, dass man das einfach akzeptiert, dass die Person wegläuft, wieder zurückkommen soll. Also sehr viel Dramatik, worüber man ganz viel sprechen könnte. Ich möchte mich auf drei Aspekte und ich möchte mich vor allem auf dieses Zwiegespräch zwischen Gott, also oder zwischen dem Engel Gottes und Hagar konzentrieren, wo eben dieser Satz am Ende fällt, du bist der Gott, der mich sieht. Und ich möchte drei Aspekte davon mit euch anschauen. Und zwar ist der erste Aspekt, Gott sieht, er begegnet dir in deiner Gegenwart, er interessiert sich für deine Vergangenheit und er gibt dir Perspektive für deine Zukunft. Schauen wir uns das erste an, die Gegenwart. In welcher Gegenwart begegnet denn Gott oder der Engel Gottes Hagar in dem Moment? In welcher Gegenwart ist sie denn in dem Moment? Sie befindet sich in einer lebensfeindlichen Atmosphäre. Sie ist in die Wüste gegangen. Und Wüste war damals, also sie wusste nicht, ob sie das überleben wird, wenn sie in der Wüste ist. Sie wusste nicht, ob sie dort zu essen, zu trinken findet. Sie wusste nicht, ob sie da überhaupt Menschen begegnet, die ihr irgendwie helfen können. Aber ihre jüngste Vergangenheit war anscheinend so schlimm für sie, dass sie das in Kauf genommen hat, in die Wüste zu gehen und dort zu sterben, weil sie es dort nicht mehr ausgehalten hat, wo sie war. Und sie ist geflohen, sie war alleine. Wie verzweifelt muss sie gewesen sein, um sich selbst und ihrem ungeborenen Kind das anzutun, also wirklich zu sagen, dort, wo ich bin, wo ich eigentlich Sicherheit haben sollte, dort, wo Menschen sind, dort, wo ich zu essen habe, dort ist es so schlimm, dass ich lieber schaue, ob ich dem Tod irgendwo anders entrinnen kann. Und darüber hinaus, wenn wir uns ihre Gegenwart anschauen, wissen wir, dass sie eine Fremde war. Ihr Name Hagar steht schon für Fremdling. Also das sagt uns schon, dass sie eine Fremde war. Wir hören in der Geschichte selbst, dass sie aus Ägypten kommt, dass sie eine Magd war. Das heißt, sie wurde zwar irgendwie aufgenommen in die Familie von Abraham, aber sie war eben nicht aus seinem Geschlecht und dementsprechend dort nicht wirklich zugehörig. Und jetzt war sie auch noch in der Wüste, ist weggelaufen, war eine ein Flüchtling. Sie konnte sich eigentlich gar nicht darauf verlassen, dass sie bei Gott Hilfe bekommt. Weil, also ich meine, sie gehörte einfach nicht zu dem Geschlecht, wo klar war, so Gott ist dran, Gott ist derjenige, der hilft, der ein Zeichen setzt durch dieses Geschlecht. Sondern sie war nur eine Magd aus Ägypten. Sie ist weggelaufen von dem Ort, wo eigentlich auch Segen sein könnte. Und ihre Gegenwart sieht auch so aus, das sehen wir in Vers 11, dass sie trotzdem, obwohl sie sich nicht sicher war, ob Gott hört, ob er ihr etwas, ob er sich ihrer annimmt, dass sie jammert. Also in Vers 11 lesen wir, dass sie, dass Gott sie erhört und da steht, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Das heißt, sie war nicht einfach nur so unterwegs und war komplett verzweifelt und ohne irgendwie, sondern sie hat zu Gott geschrien. Sie wusste zwar nicht, ob er hört, aber sie hat einfach ihm alles hingelegt, was ihr Herz berührt hat. Sie klagt ihm ihr Leid. Und vielleicht hat sie sich dabei dann auch so Fragen gestellt wie, sieht Gott denn eigentlich mein Leid? Sieht er meinen Schmerz, den ich in mir habe, was da alles passiert ist, dass ich überhaupt weggelaufen bin? Sieht das Gott? Sieht es überhaupt irgendjemand? Also hat es irgendjemand registriert, dass ich weg bin? Interessiert es jemand, wo ich bin und ob ich das überlebe? Und wenn wir uns jetzt mal unsere Gegenwart angucken, wenn du dir deine Gegenwart anguckst, ich weiß nicht, wie so dein letztes Jahr war, ob du, also vielleicht war es auch total toll, dann finde ich super und dann freut mich das. Aber vielleicht war es auch einfach ein schweres Jahr. Es war ein schweres Jahr für viele Leute. Für die Weltgeschichte war es nicht sehr leicht dieses Jahr. Und vielleicht stellst du dir auch manchmal diese Fragen, die sich Hagar eventuell gestellt hat. Sieht Gott mein Leid? Sieht Gott meine Situation? Macht das irgendwie was mit ihm? Also berührt ihn das, wie es mir geht? Und sieht mich überhaupt irgendwer? Also nehmen die Menschen um mich herum auch wahr, wie es mir geht und was gerade so in mir abgeht? Auch wenn ich nach außen hin vielleicht strahle, wenn ich nach außen hin nicht zeige. Ja, berührt es sie? Kurz vor Weihnachten habe ich bei Instagram von der Tagesschau was ganz Erschreckendes gelesen. Und zwar die Stiftung Patientenschutz hat gesagt, dass Einsamkeit die größte Volkskrankheit geworden ist in diesem Jahr. Und das kann viele Gründe haben und ich glaube, manche davon, die kennen wir auch. Natürlich hat Corona da seins dazu beigetragen. Aber ich habe mir gedacht, so wie erschreckend ist es eigentlich, dass in einem Zeitalter, in dem wir so globalisiert sind, in dem wir so digital sind und so schnell vernetzen können eigentlich, es nur so ein Schnippen braucht und wir könnten miteinander im Kontakt sein, ist Einsamkeit so präsent in unserer Gesellschaft. Wenn wir uns die Dunkelheit von Hagar angucken, diese Einsamkeit von ihr, dann hat sie genau an diesem dunklen Ort, an diesem lebensfeindlichen Ort, Gott als den kennengelernt, der sieht. Der sie sieht, der ihr Leid kennt, der ihren Schmerz fühlt, die Trauer versteht und der sich für sie interessiert. Bist du diesem Gott denn schon mal begegnet? Also diesem seelsorgerlichen Gott, der dich sieht, der sich dir annimmt, dich deiner annimmt, der deinen Schmerz fühlt, der in deine Einsamkeit hineinkommt, wie eine Hagar es in dem Moment erlebt hat. Und Gott interessiert sich eben für Hagar und er interessiert sich für dich und er interessiert sich für deine Vergangenheit. Ich möchte mal nochmal Vers 8 mit euch lesen. Er sprach zu ihr, also der Engel Gottes, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Wir wissen natürlich, dass Gott weiß, woher Hagar kommt. Das ist ja keine, also die Frage, da geht es nicht um die Information an sich, sondern er möchte gerne wissen, wie bist du eigentlich da gelandet, wo du jetzt stehst? Wie bist du dazu gekommen, wegzulaufen und in der Wüste zu landen, wo du eventuell sterben wirst? Was hat dich dazu gebracht? Was ist in deiner Vergangenheit passiert, um jetzt heute genau hier zu stehen, wo du stehst? Es geht ihm um Hagars Herz und es geht ihm um dein Herz. Er möchte gerne wissen, wie bist du da gelandet? Erzähl's mir. Erzähl mir deine Geschichte. Ich interessiere mich dafür. Es geht mir nicht nur darum, irgendwie, ja, du bist jetzt hier, sondern ich möchte wissen, was dein Herz bewegt. Und wenn wir uns die Geschichte angucken, die wir jetzt in Kapitel 16 gelesen haben, dann merken wir, da haben sich wirklich alle nicht mit Ruhm bekleckert. Also ich habe schon angedeutet, die Sarai, die hat eben, und ich würde sagen, total verständlich, irgendwie menschlich verständlich, nach 10 Jahren, wo immer noch nichts passiert ist, obwohl so eine Verheißung Gottes da war, hat sie gesagt, okay, ich nehme es jetzt selbst in die Hand. Wir gucken jetzt einfach mal, ob es irgendwie anders klappt, diese Verheißung wahr werden zu lassen mit dem Kind, wenn es anscheinend auf natürliche Weise nicht funktioniert. Und dann, als sie merkt, dass ihre Magd sich so über sie drüber setzt sozusagen, dass sie so verächtlich auf sie runterschaut, da gibt sie Abraham dann die Schuld dafür. Und sie sagt so, was hast du da getan? Und dann, als er sagt so, mach mit deiner Magd, was du willst, dann behandelt sie sie so schlecht, dass ihr nur noch das bleibt, dass sie wegrennt. Also wie schlecht hat eine Sarai sie da behandelt? Und eben auch ein Abraham, der einfach nur zugeguckt hat oder das zugelassen hat, dass mit der Hagar so schlecht umgegangen wird. Aber auch die Hagar, dass sie sich über ihre Herrin hinweggesetzt hat und gesagt hat, hier, ich bin jetzt was Besseres, weil ich schwanger bin, hat sich keiner mit Ruhm bekleckert. Und das Spannende ist oder Erschreckende, dass es hier um Menschen geht, wo wir sagen würden, das sind Gläubige. Das sind Menschen, von denen, also von dem Abraham wird nachher gesagt, das ist ein Glaubensvater, den können wir uns zum Vorbild nehmen. Und an dieser Stelle ist er so gar nicht vorbildhaft. Es zeigt, dass es so menschlich ist, wie in der Bibel von anderen erzählt wird, die Gott nachher trotzdem auch zum Segen setzen kann. Aber eben, keiner ist hier so richtig ohne Schuld. Und es zeigt eben, wie wir uns gegenseitig verletzen. Was ich ganz spannend finde, ist aber, dass es Gott offenbar gar nicht um eine Schuldfrage geht. Er geht ja gar nicht so darauf ein, auf die Geschichte, naja, das hat der falsch gemacht, da hast du aber auch irgendwie. Und er nimmt auch keinen Schutz. So auf gut Deutsch, die Sarai durfte das ja. Sie ist ja deine Herrin, natürlich darf sie so mit dir umgehen. Oder dass er irgendwie sagt, naja, sie hat es schon nicht so gemeint oder so. Also weder eine Schuldzuweisung noch einen Schutz nehmen ist da bei Gott da. Sondern er interessiert sich einfach für das Leid, das Hagar erlebt hat, weil es ihm um sie und ihre Seele geht. Weil es ihm darum geht, dass sie es wert ist, gehört zu werden. Und dass er ihr zeigt, ich bin da, ich will hören, wie es dir geht. Und Gott interessiert sich genauso für deine Vergangenheit. Warum bist du heute hier, wo du stehst? Warum geht es dir heute so, wie es dir geht? Was hat dir Schmerzen zugefügt? Welche Menschen haben dein Leben geprägt? Ja, warum bist du heute da, wo du jetzt bist? Und auch da, es geht nicht um die Schuldfrage, so warum haben sich manche Dinge so entwickelt, wie sie sich entwickelt haben, sondern es geht Gott darum, dass er dich liebt und dass er Interesse an dir hat. Ich will zum dritten Aspekt kommen. Gott sieht, er schenkt uns, er gibt uns Perspektive für, oder er gibt dir Perspektive für deine Zukunft. Ich will nochmal mit euch den Vers 8 anschauen. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her, wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflohen. Ist doch spannend, er stellt zwei Fragen, wo kommst du her, wo gehst du hin? Und sie antwortet nur auf die eine Frage. Sie weiß, wo sie herkommt, aber sie weiß nicht, wo sie hin will. Sie ist mitten in der Wüste, in dieser Einsamkeit, in ihrer Verzweiflung dorthin geflohen, aber weiß gar nicht, wo es irgendwie hingehen soll. Das ist eine Perspektive und Hoffnungslosigkeit bei ihr. Und Gott gibt ihr eine neue Perspektive. Er sagt, er will nicht, dass sie in der Wüste bleibt, nicht in dieser Einsamkeit bleibt. Aber er macht es irgendwie anders, als wir oder zumindest ich das erwarten würde oder vielleicht sogar erhoffen würde. Also wenn ich das so lese und eben auch so von diesen Gläubigen, so von Abraham und Sarai, dann würde man sich doch irgendwie, oder ich würde mir dann wünschen, dass er sagt, ey, die sind echt schlecht mit dir umgegangen und es tut mir so leid, dass die so mit dir umgegangen sind. Und wenn du jetzt wieder zurückgehst, also ja, ich möchte, dass du zurückgehst, aber dann wird Sarai besser mit dir umgehen und sie wird sich bei dir entschuldigen und ich werde ihr Einsicht schenken, dass sie falsch gelegen hat. Aber es macht Gott nicht. Was er macht, ist, die Perspektive von Hagar zu verändern. Er schickt sie zurück zu den Menschen, die ihr wehgetan haben, zu denen, die sie verletzt haben, und zu denen, die auch nicht unbedingt die besten Seiten in ihr selbst hervorgebracht haben. Das kann ja auch manchmal richtig wehtun. Also so, dass man merkt, so, ey, ich bin da echt eklig in so einer Situation. Und das will ich gar nicht. Und ich möchte einmal kurz am Rande dazu sagen, ich will jetzt nicht, dass es eine seelsorgerliche Anleitung ist. So ist es immer. Gott schickt uns immer zurück. Es gibt manche Situationen, da ist es gut, dass wir nicht zurückgehen. Aber in dieser Situation schickt Gott Hagar zurück. Und er sagt, ich glaube, dass du dahin zurückgehen kannst. Aber das Spannende ist eben, Hagar geht nicht so zurück, wie sie gekommen ist. Oder beziehungsweise sie geht nicht so zurück, wie sie auf die Flucht gegangen ist. Weil Gott zeigt ihr eine neue Perspektive auf. Er zeigt ihr auf, dass er sie segnen wird. Er zeigt, was mit ihrem Sohn passieren wird. Und der Name Ismael steht für Gott erhört. Gott hat mich erhört. Er zeigt ihr auf, dass er eben da ist und dass er sie gehört hat. Und eben in diesem Wissen, dass sie gesehen wird, dass Gott sie gesehen hat, schickt er sie zurück. Sie geht anders, als sie auf die Flucht gegangen ist. Und Hagar lernt hier, dass wenn Gott ins Leben tritt, dann werden sich vielleicht nicht unbedingt unsere Umstände ändern, aber er kann eben meine Perspektive verändern. Er verändert ihre Perspektive, dass sie zurückgehen kann und sich einer Sarai wirklich demütigen kann, dass sie sagen kann, ja, ich bin die Magd und du darfst mit mir machen, was du möchtest, weil ich eine Identität in Gott bekommen habe. Gott sieht mich. Gott nimmt mich wahr. Ich bin wahrgenommen von jemandem. Und Gott reißt den Vorhang der Dunkelheit und der Ausweglosigkeit bei Hagar auf und zeigt ihr einen neuen Weg zur Hoffnung. Ich glaube, dass Gott dir im Jahr 2023 auch eine neue Perspektive zeigen möchte und er deine Perspektive ändern möchte. Ich will einfach mal zwei Fragen stellen. Vielleicht spricht es dich an. So, wohin schickt Gott dich? Vielleicht auch zurück, wie eine Hagar. Gibt es einen Ort? Gibt es Menschen, zu denen Gott dich schickt? Oder aber auch, welche Zusage gibt er dir ganz neu? Gibt es etwas, was du von Gott ganz neu wieder hören musst? Wie, ich sehe dich. Du bist nicht allein. Du bist jemand, der es wert ist. Ich kenne deinen Schmerz. Ich habe Zukunft für dich. Was sagt dir Gott heute? Vielleicht für das nächste Jahr, vielleicht für die nächsten Wochen, vielleicht einfach für den heutigen Tag. Ist es vielleicht diese Gegenwart, die er dir neu bewusst machen möchte? Ich bin da. Ich sehe dich. Du kannst mit allem zu mir kommen. Will er dir nochmal neu zeigen, du kannst mit deiner Vergangenheit kommen. Wo kommst du her? Du kannst mich mit nichts schocken. Ist alles in Ordnung. Ich werde auch nicht die anderen verteidigen für das, was sie getan haben, weil es geht mir um dich und um deine Seele. Will dir Gott vielleicht neue Perspektive und Hoffnung geben? Denn genau dafür ist doch Jesus auf die Welt gekommen, um uns diese Perspektive und Hoffnung zu geben, die über das Menschliche hinausgeht. Oder vielleicht sitzt du auch heute hier und sagst, ey, eigentlich geht es mir voll gut und das ist alles richtig, was du sagst, aber ich bin gerade gar nicht in der Wüste. Ich bin gerade voll an dem Segensberg und ich sprühe so vor Energie. Dann will ich dir einfach mitgeben, so ey, Gott handelt durch Menschen. Und vielleicht kannst du so ein Engel Gottes sein, wie dieser Engel, der Hagar zugesprochen hat, dass Gott sie sieht, dass sie nicht einsam sein soll. Vielleicht ist es dann deine Botschaft für dieses Jahr. Ich möchte neu Botschafter sein. Ich möchte neu das, was Gott jemand anders sagen möchte. Das möchte ich. Ich möchte, dass Gott durch mich wirken kann, dass er Menschen berühren kann durch mich. Dann lass dich gebrauchen von Gott, einfach ein Botschafter zu sein, um diese Liebe und um diese Botschaft weiterzugeben. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir dafür, dass du der Gott bist, der sieht, der mich sieht, der jeden Einzelnen von uns sieht und einfach weiß, wie es in den Herzen aussieht. Du siehst unsere Vergangenheit, du siehst, wie das letzte Jahr war. Und ich bete einfach, ja, gerade für diejenigen, für die das echt schwer war. Ich bete, dass du ihnen begegnest und ihnen ganz neu sagst, ich bin da. Vielleicht ändern sich die Umstände nicht sofort, aber ich bin mit drin. Ich sehe dich. Ich nehme dich in den Arm. Du kannst einfach alles bei mir, ja, sagen und loswerden. Ich danke dir, dass du uns nicht an diesem Punkt stehen lässt, sondern dass du wirklich Zukunft gibst, dass du Hoffnung gibst, dass du Perspektive gibst, dass du deshalb auf diese Erde gekommen bist und am Kreuz gestorben bist, weil du kein Gott der Hoffnungslosigkeit bist, sondern dass du neue Hoffnung für uns hast. Vater, ich bete, dass diese Hoffnung uns in das Jahr 2023 hinein begleitet. Ich bete so sehr, dass du, ja, ganz, ganz neu uns zeigst, so wie groß deine Perspektive ist. Dass du übernatürlich bist, dass du über das Menschliche hinausgehen kannst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du jedes einzelne Herz einfach berührst, dass du jedem einzelnen von uns nahe kommst und zeigst, was jetzt gerade dran ist, welcher Satz gerade gehört werden muss, welche Wahrheit über dich, über uns, über das, was du uns gibst. Ich danke dir, dass du so groß bist und dich doch so klein gemacht hast, damit wir Beziehung mit dir haben können und dass wir dir nahe sein können. Amen.